herzlich willkommen bei Großes B, dem Podcast von der B+-Community. Für die B+-Community, wir sind wieder zurück nach sehr, sehr langer Zeit und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Auch mein Co-Host Chris ist wieder da.
Hallo Paula, hallo Susa. Ja, ich glaube ein Jahr ist es her oder so.
Ja.
Oder? Seit der letzten Folge.
Genau, das letzte Thema war die B+-Pride in Hamburg und die ist jetzt schon eine Weile her.
Genau. Genau, irgendwas war mit Pride und jetzt wieder Pride, also muss so ungefähr ein Jahr her sein.
Ja, aber wir sind wieder zurückgekommen und wir haben ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, nämlich Bisexualität und Polyamorie. Also ist Polyamorie die beste Freundin der Bisexualität, wie das manche sehen, oder haben die beiden eher gar nichts miteinander zu tun? Was sind bisexuelle Perspektiven auf Polyamorie und haben die beiden Communities eigentlich was gemeinsam? Und zu Gast haben wir Susa. Du kannst dich sehr gern mal vorstellen.
Ja, hallo, ich bin Susa. Ich ich bin jetzt 40 Jahre alt und weiß, seit ich 16 oder 17 bin, dass ich bisexuell bin. Allerdings habe ich den Begriff damals nicht gekannt, sondern nur lesbisch und schwul und hetero und wusste gar nicht, wo ich mich verorte. Inzwischen ist sehr, sehr viel passiert und ich bin auch Teil der Polyamoren-Community, lebe seit 2015 Polyamor und zwar als Familiensystem. Also ich habe zwei Kinder und alle meine PartnerInnen sind mit involviert.
Du engagierst dich ja auch ein bisschen in der polyamorösen Community, richtig? Da gibt es ja auch in Berlin das Poly-Meetup oder Poly-Treffen, was in der Szene bekannt ist.
Genau, also Berlin hat ja eine sehr lebendige Polyamore-Community. Es war für mich mit ein Grund, hierher zu ziehen. Also gestartet habe ich ja im Rheinland, da habe ich in Bonn gelebt und habe dort den Polyamorie-Treff moderiert, der einmal im Monat stattgefunden hat. Und als ich nach Berlin gezogen bin, 2018, habe ich die Moderation des Poly-Treffs übernommen. Das ist auch eine moderierte Gesprächsrunde. Es gibt aber noch mehrere andere Poly-Treffen. Also unter anderem das Poly-Meetup. Da bin ich aber einfach gern gesehener Gast.
Ah ja, okay. Also sind es zwei verschiedene Dinge.
Ja, es sind zwei verschiedene Treffen, genau. Und sie finden zwar alle in derselben Kneipe statt. Also wir haben so eine Art Poly-Nachbarschaftskneipe, das Love Light. Und da sind immer montags Poly-Veranstaltungen.
Cool, das werde ich für alle, die es interessiert, auch in den Shownotes verlinken. Ich glaube, bevor wir so richtig inhaltlich einsteigen, wäre natürlich für die, die da noch nicht Bescheid wissen, gut zu wissen, was ist überhaupt Polyamorie und vielleicht auch, was ist es nicht? Gibt es da eine Möglichkeit, das knackig zu definieren? Wie siehst du das?
Ja, Polyamorie ist eine Beziehungsform, in der es darum geht, in einvernehmlichen Mehrfachbeziehungen zu leben. Also ich grenze es immer gerne ab zur Beziehungsanarchie, die freiere Formen haben, aber in der Polyamorie spielt dieser Beziehungsbegriff eine sehr große Rolle. Das Thema Verbindlichkeit spielt eine Rolle und auch Einvernehmlichkeit, das heißt, alle Beteiligten wissen voneinander, kennen sich auch teilweise und alle sind einverstanden mit dem Beziehungskonzept.
Gerne wird ja, also kenne ich so, die offene Beziehung dem auch gegenübergestellt. Andere sagen, die Grenzen sind fließend. Wie siehst du das? Gehört das noch zu Polyamorie oder ist das eher nochmal was Eigenes?
Also es schließt sich nicht aus, würde ich sagen. Also mir ist es schon sehr wichtig, die Grenzen auch klar zu benennen und auch diese Zuordnungen zu treffen und zu sagen, das bewegt sich eher im Bereich offene Beziehung, wo es viel um sexuelle Freiheit geht und sexuelle Erlebnisse, ohne die bestehende Beziehung zu gefährden. Und bei Polyamorie geht es wirklich darum, auch sich in einer Regelmäßigkeit zu treffen, dass es auch der Begriff Beziehung eben auch trifft. Also das, was zwischen zwei Menschen passiert oder zwischen mehreren Menschen passiert, dass auch eine Beziehung eben bedeutet, Stabilität im Alltag, füreinander da zu sein. Also es geht nicht nur um so eine Schönwetter-Verbindung, sondern mit eben allen Höhen und Tiefen, die im Leben so auftauchen können, füreinander Verantwortung zu haben.
Das hätte ich nämlich auch gefragt, was denn der Unterschied ist zu einer offenen Beziehung. Weil ich würde sagen, ich führe eine offene Beziehung und ich deswegen fand ich es auch interessant, dass wir hier drüber reden, weil ich dachte schon bei Polyamor, also ich würde jetzt nicht all meine Beziehungen so definieren, dass da jetzt, so wie du das jetzt gesagt hast, ich würde schon sagen, das sind welche, wo es dann schon eher um eher um Sex geht. Natürlich ist das, da kommt dann die Frage, wie definiert man eine Beziehung, oder? Also ich würde sagen, man kann eine Beziehung, muss ja nicht nur romantisch sein. Ich frage vielleicht einfach das gerade mal, wie definierst denn du eine Beziehung, wenn du so von Beziehung redest, und wie viele so Beziehungen hast du denn gleichzeitig, so ungefähr? Weil das ist ja auch eine Zeitfrage irgendwann, oder?
Ja, das ist definitiv eine Zeitfrage. Also ich fange mal bei den Begrifflichkeiten an. Also ich treffe schon Unterscheidungen auch in den, also was Beziehung angeht und Partnerschaft. Also da gibt es für mich schon noch Unterschiede. Also Beziehungen können ja im Grunde alles sein, also alles, wo sich Menschen aufeinander beziehen und worauf sie sich einigen, kann man einfach als Beziehung begreifen. Ich finde diesen Ansatz auch sehr passend an bestimmten Stellen oder in Verbindung mit bestimmten Menschen, sortiere ihn aber auch eher der Beziehungsanarchie zu. So. Also, genau. Und da, in dem Feld bewegt sich ja einfach sozusagen Polyamorie, so diese Abgrenzung zu offene Beziehung, Beziehungsanarchie, Polyamorie. Und eben was, wie verstehen die beteiligten Personen den Beziehungsbegriff? Und auch da gibt es sehr, sehr große Unterschiede in der Community. Die Schwierigkeit ist einfach, wer hat die Definitionsmacht an der Stelle? Also ich kann einfach nur von mir selber sprechen, dass ich irgendwann an den Punkt gekommen bin zu sagen, ich unterscheide zwischen Partnerschaften oder Lebenspartnerschaften und Beziehungen, die auch lose sein können. Also ich habe zum Beispiel Verbindungen zu Menschen, die ich schon seit Jahren kenne und die ich teilweise zweimal im Jahr treffe. Und das ist wirklich sehr schön und sie nähren mich und sind ein ganz bereichernder Bestandteil meines Lebens, haben aber keine Alltagsrelevanz. Und dann gibt es eben Beziehungen oder Partnerschaften, die Alltagsrelevanz haben. Einer meiner Partner lebt polyamor und mit seiner Frau und deren Partner in einer Wohnung auch schon sehr, sehr lange. Und im Verlauf der Beziehung sind sie auch 5 Minuten zu Fuß von uns entfernt nach Marzahn gezogen. Also wir wohnen jetzt fußläufig zueinander und es gibt viel Verbindung. Also wir können uns auch zum Frühstücken treffen oder gestern Abend bin ich zum Fußball gucken rübergegangen. So. Also das finde ich dann einfach sehr schön, diese Alltagsnähe zu haben. Von diesen Verbindungen habe ich im Moment tatsächlich eine, weil ich mich vor einigen Wochen nach 3 Jahren aus einer Beziehung ja gelöst habe, die auch einen ganz starken Alltagsbezug hatte. Und wie viele dieser undefinierten Verbindungen ich habe, muss ich jetzt kurz mal überlegen. 4.
Wenn wir jetzt den Bogen schlagen zum Thema Bisexualität, ist, glaube ich, so fast das Erste, was einem einfällt, dieses Klischee davon, alle Bisexuellen müssten ja polyamorös sein, weil wenn man sich ja nicht entscheiden kann für ein Geschlecht, sage ich jetzt mal ganz, paraphrasiere ich mal die bifeindlichen Stimmen, dann kann man sich ja auch nicht für eine Person entscheiden. Also sei die Natur der Bisexuellen eigentlich die Polyamorie. Wird natürlich auch gerne debunked, also eigentlich in jedem Artikel über 5 Mythen über Bisexuelle ist das immer dabei. Nein, das stimmt nicht. Genau, aber mich würde interessieren, ist dir dieses Vorurteil auch begegnet, Susa? Und wie gehst du damit um oder was würdest du dem so entgegensetzen?
Ja, mir begegnet dieses Vorurteil sehr häufig. Und ich sehe es so, dass Polyamorie und Bisexualität einfach 2 ganz verschiedene Dinge sind. Also es gibt Überschneidungen, ähnlich wie in den Begrifflichkeiten oder Beziehungsformen ja auch. Aber es ist nicht zwingend so, dass ein Mensch, der bisexuell ist, auch polyamor lebt. So. Ja, was ich dem entgegensetze, ist einfach meine ganz persönliche Geschichte. Also ich war 13 Jahre monogam verheiratet mit einem Mann. Und für mich war das schon eine Belastung, mich für ein Geschlecht entschieden zu haben. Also es blieb immer eine Leerstelle, die war da. Und trotzdem war das eine Entscheidung, mit der ich viele, viele Jahre auch sehr gut leben konnte. Die Entscheidung zur Polyamorie, das bot sich damals so an, mit der, also dass ich sozusagen auch diesen Schritt, ja, meine Anziehung zu Frauen auch ausleben zu können, mit der Polyamorie natürlich verwirklichen konnte, aber was mich zu Polyamorie gebracht hat, war nicht Bisexualität. Mhm. So. Und trotzdem war ich eigentlich von Anfang an sehr stark damit konfrontiert, dass mein Umfeld es so gesehen hat, dass das für mich der Hintergrund war.
Ja, das ist natürlich ganz interessant, weil es gibt ja tausend Gründe, warum man sich für Polyamorie interessieren kann. Also ich bin zum Beispiel auch eher aus so einer queer-feministischen Auseinandersetzung damit und dass ich das als Beziehungsmodell eigentlich ganz spannend und befreiend finde. Da bin ich darüber hingekommen, da war so die Frage, okay, dann kannst du auch mit mehreren Geschlechtern Erfahrungen sammeln, war eigentlich gar nicht so im Vordergrund, sondern eher, wäre es nicht schön, also mehrere Beziehungen auf Ehrlichkeit aufbauend zu haben, wo alle Bescheid wissen. Also es war ein ganz anderes Thema. Waren das für dich auch so die Fragen, die da eine Rolle gespielt haben?
Ja, also für mich waren das die Fragen, die aufgetaucht sind. Also auch aus dieser Mütterperspektive. Bei mir kam also ich habe zwei Kinder, die sind jetzt 15 und fast 11. Und als das jüngste Kind ungefähr 2 war, kam einfach dieses Bedürfnis nach so Eigenständigkeit, also meine Autonomie zurückbekommen. So, die Kinder werden selbstständiger und das Bedürfnis nach einem Stück eigenem Leben. Und ich habe das damals sehr intensiv mit meinem Mann diskutiert, ob wir in dem Haus, in dem wir leben, die Möglichkeit haben, mir sozusagen noch so eine kleine Wohnung im Haus einzurichten, mit einer kleinen Küchenzeile und einem großen Bett, so dass da auch Menschen bei mir übernachten können. Ich hatte aus einem therapeutischen Setting den Impuls bekommen, dass so wie ich mein Leben erzähle und meine Bedürfnisse erzähle, dass Polyamorie für mich ein gutes Konzept wäre. So, da war ich erstmal total überfordert. Ja. Also ich hatte zwar als Jugendliche so ein paar Erfahrungen gedacht, aber ich habe dieses Klischee auch gehabt, so, ja, du bist doch jetzt erwachsen, du hast Verantwortung für Kinder, wie passt das denn zusammen? Und hatte auch meine Polyamorie-Vorurteile im Kopf. So. Und habe mich in den Jahren danach eben sehr stark mit diesen Vorurteilen auseinandergesetzt, ob das so sein muss. Also ob es wirklich ich habe diese Unverbindlichkeit auch erstmal im Vordergrund gesehen und kam darüber auf den Begriff Heteronormativität. Also dass Polyamorie ein guter Weg sein kann, heteronormative Strukturen aufzubrechen, gerade als Frau. Und das ist das, was mich auch motiviert hat, weil ich das sehr schlüssig fand, dass da viele Möglichkeiten sind, die zu verändern und auch zu dekonstruieren.
Also Heteronormativität finde ich an der Stelle ganz interessant. Also was sind denn die Wege, wie Polyamorie heteronormative Strukturen ins Wanken bringen kann oder destabilisieren kann?
Ja, also für mich ist ein Merkmal, das da entscheidend zu beiträgt, dass jede Person sich ihre BeziehungspartnerInnen selbst wählt. Also ganz wichtig. Und ich erlebe es tatsächlich in der Praxis häufiger, dass ich damit konfrontiert bin, dass Männer Sternchen sagen, ich gebe dir Kriterien vor, nach denen du Partnerpersonen auswählst. So, also mein aktuelles Beziehungsumfeld ist so nicht, aber in der Vergangenheit war ich damit stark konfrontiert. Da ist auch eine Hierarchie drin, also ist ganz klar diese Geschlechterhierarchie drin. Also der Mann Sternchen entscheidet das. So, und ist mir von Anfang an aufgestoßen. Also wo ich so, also Moment mal, also ich bin erwachsen und ich habe eigene Kriterien in meiner Partnerwahl und ich kann das sehr wohl selbst entscheiden. So. Und warum sollte mir das jemand vorgeben? Oder warum sollte jemand versuchen, darüber Kontrolle zu haben, mit wem ich Beziehungen eingehe? Warum eigentlich? Und diesen Gedanken, also wenn dieser Gedanke radikal weitergedacht wird, dass das einfach ganz eigene Lebensbereiche und ganz eigene Entscheidungen sind, die niemand anders definiert, dann wird auch ganz viel dieser heteronormativen Strukturen einfach auch dekonstruiert, die ja erstmal beinhalten, dass es diese zwei Geschlechter gibt, aber auch also eine Wertung in den sexuellen Orientierungen. Da ich bisexuell bin, war für mich diese Wertung einfach überhaupt nicht da. Also für mich sind Beziehungen zu allen Geschlechtern wichtig, so. Und ich mag da gar nicht so diese Unterscheidungen treffen. Das ist ein bisschen emotional gerade. Also deswegen komme ich gerade so ein bisschen ins Stocken. Kam für mich einfach gar nicht in Frage, sozusagen sowas zu haben wie ein Familienoberhaupt, das jetzt die Verantwortung hat und auch schaut, wer ist jetzt zum Beispiel für die Kinder gut. So. Und naja, dieses Bild war ja auch so, ja, bei Frauen muss man ja gar nicht unterscheiden, ob sie jetzt zum Beispiel für die, als Kontaktperson für die Kinder geeignet sind, weil sie sind ja Frauen und sie sind ja per se alle mütterlich. Damit war ich auch konfrontiert. So, was ich auch finde, was so gar nicht unbedingt stimmt. Also es sind auch einfach Frauen damals in unsere Beziehungskonstellation dazugekommen, die sehr klar gesagt haben, sie möchten gar keine Kinder, sie haben sich bewusst dagegen entschieden. Und diese Frauen sind nicht mütterlich und davon auszugehen, war mir schon viel zu klischeehaft. Hat das die Frage beantwortet?
Also ja, auf jeden Fall. Also das sind ja definitiv heteronormative Denkweisen. Also erstmal so dieses Ich als Mann bestimme jetzt, aber ja, dann auch noch sexistische Klischees über die Mütterlichkeit von allen Frauen. Ich musste gerade dran denken, also ich habe übrigens auch eine Weile einen Poly-Stammtisch geführt. Der kommt vielleicht auch nochmal wieder, aber das ist ein anderes Thema. Und da ist mir oft begegnet so Leute, die sich fragen, ob sie ein Veto haben sollten in ihrer Beziehung. Also meistens ist dann eine Person, die sehr verunsichert ist und eifersüchtig und dann überlegt, also ich war auch mal die Person, was kann ich gegen diese Unsicherheit tun? Und dann greift man nach allem Strohhalm, die man findet, und eine Idee, die dann viele haben, ist, okay, dann habe ich immer ein Veto und wenn mir jemand nicht passt, kann ich immer sagen, nee, ihr dürft euch nicht sehen. Ist natürlich schwierig, ist aber auch schwierig, einer Person, die gerade in so einer Unsicherheit und Eifersucht ist, zu sagen, nee, das wird dich wahrscheinlich aber auch nicht glücklich machen. Also das ist nicht das, was einen Sicherheit gibt. Was würdest du denn raten?
Ja, also erstmal klar sind diese Situation sehr, sehr individuell. Also ich nehme einfach diese Einvernehmlichkeit in den verschiedenen Beziehungen einfach sehr ernst. Und wenn eine Person sagt, ich komme hier gerade nicht klar, dann ist die Einvernehmlichkeit nicht gegeben. Das heißt für mich, dass die Menschen, die damit jetzt befasst sind, für sich eigentlich erstmal einen Klärungsprozess brauchen, möchte und kann ich Polyamor leben oder kann ich es zu dem jetzigen Zeitpunkt oder kann ich es unter den Umständen? Also manchmal gibt es ja auch so ganz konkrete, ja, Umstände, die es gerade einfach schwierig machen. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, ich kann das ganz gut meinen Partner Personen Freiräume lassen, aber ich finde es schwierig, wenn wir in einer Wohnung leben und das zu nah ist und das mitbekommen. Ja. Also so, und das, also ich war ja selber auch mit dieser Situation konfrontiert, dass einer meiner Partner früher gesagt hat, ich komme hier gerade überhaupt nicht mehr klar. So. Und das habe ich auch sehr ernst genommen. Ich habe dann erstmal so auf die Bremse getreten und gesagt, okay, 5 Schritte zurück, wir machen jetzt langsam. Ich will aber, dass du dich auf den Prozess mit mir einlässt und den auch nicht verzögerst. Also, dass du nicht sozusagen, wenn du jetzt an der Stelle gerade mal ein temporäres Veto einlegst, dich trotzdem weiter auseinandersetzt. Ich fand es total hilfreich, dass wir damals, also auch dieser Partner, mit auf den Poly-Treff gekommen ist und sich ganz viele Anregungen auch von anderen abgeholt hat und einfach gab, okay, diese Auseinandersetzung passiert nach wie vor. Und dieses Eingebundensein in die Community, also dem nicht ausweichen und so eine monogame Struktur etablieren, sondern dranbleiben, war für mich wichtig. Und da konnte ich dann auch sagen, okay, ich mache jetzt erstmal langsam. Und wir haben viel gesprochen, also viel kommuniziert und auch so versucht, Bedingungen auszuhandeln. Eine, die wir damals ausgehandelt hatten, die sehr hilfreich war, war, dass wir miteinander nicht weniger Sex haben als mit anderen Personen. Also hatten wir plötzlich sehr viel Sex. Das funktioniert für Menschen, die einfach sehr sexoffen sind. Also ich weiß es nicht für alle, was es war, unsere Lösung. Die hat gut funktioniert. Und halt eine räumliche Aufteilung, was wir gesagt haben. Also Beziehungen, wir haben es eine Weile versucht, uns stark miteinander zu konfrontieren, das in einem Haus zu leben. Ging eine Weile gut und irgendwann ging es nicht mehr gut. Und in dem Moment haben wir dann auch gesagt, gut, dann gibt es halt räumliche Trennungen. Wir verändern unser Zeitmanagement und sind sozusagen Treffen, Partner, Personen. Ja, also konkret hatte ich einen Partner, der aus Berlin kam, der ist dann zu uns ins Haus gekommen und der andere Mann ist dann, also mein anderer Partner ist dann zu seiner anderen Partnerin gefahren und dann haben wir so Wohnungshopping eigentlich gemacht, ganz schnell.
Ah ja.
Ja, und das hat ganz gut geklappt.
Was ich da jetzt vor allem mitgenommen habe, ist, es gibt eigentlich keinen Quick-Fix. Also zu sagen, okay, du hast immer ein Veto. Wenn man sich aber nicht mit dem auseinandersetzt, was da eigentlich passiert, ist das dann vielleicht keine gute Lösung. Also auf jeden Fall wichtig, dann im Gespräch zu bleiben, vielleicht auch zu hinterfragen, was macht's gerade so schwierig?
Ja, also ich habe es nicht als Veto verstanden, weil ich habe kein Veto in meinen Beziehungen etabliert, auch in dieser nicht, sondern als Grenze. Also einfach als eine persönliche Grenze, an die ein Mensch gekommen ist, mit dem ich in einer Beziehung bin und bleiben möchte. Und dann ist mir ja mein Partner auch nicht egal. Also mich hat das damals sehr berührt und ich habe wirklich versucht, Lösungen zu finden. Aber die Person, mit der ich gerne in einer Beziehung sein wollte, war mir auch nicht egal. Und ich wollte einfach beiden gerecht werden und stand da ganz schön zwischen den Stühlen. Ich habe einfach versucht, für beide Lösungen zu finden. Ja, und waren dann auch sehr engagiert, die halt zu finden und froh, dass es an bestimmten Punkten diese pragmatischen Lösungen gab. So nämlich sich erstmal ein bisschen auszuweichen und dadurch die starke Konfrontation so rauszunehmen.
Mhm. Ja.
Würdest du sagen, dass das vorteilhaft ist für die Kommunikation, die du mit all den Partnern in den Beziehungen hast? Also ich persönlich finde, dass wenn man, ich sage jetzt mal, in einer offenen Beziehung lebt, dass man einfach mehr über Beziehungen redet, automatisch sozusagen. Und ich finde das eigentlich ein großer Vorteil davon, mehr als nur einen Partner oder eine Partnerin zu haben. Hast du diese Erfahrung auch gemacht? Oder also wie ist so der Unterschied zwischen Kommunikation in einer monogamen Beziehung und Kommunikation in nicht monogamen Beziehungen?
Ja, ich habe sehr entscheidende Erfahrungen mit dem Thema Kommunikation gehabt, auch dadurch, dass ich ja eine langjährige monogame Beziehung geöffnet habe. Und was uns am Anfang passiert ist, ist wahrscheinlich so ein typischer Poly-Anfängerfehler. Wir haben Annahmen getroffen. Nämlich die Annahme, dass wir schon so lange zusammen sind, uns unglaublich gut kennen, viel miteinander ja auch erlebt haben und schon wissen, was der andere meint. Und das stimmt überhaupt nicht.
Das ist vielleicht auch kein Poly-Fehler, das ist vielleicht einfach ein menschlicher Fehler, egal ob das jetzt mit Poly oder nicht ist, oder?
Ja, vielleicht. Auf jeden Fall ist das sehr auf die Füße gefallen, dass es wir unter Begriffen was ganz, ganz anderes verstanden haben, aber davon ausgegangen sind, so, ja, ist doch klar, was damit gemeint ist. So. Und diese, ja, das war mir einfach echt so ein Lehrstück. Also inzwischen gehe ich halt in Beziehung und sag, was verstehst du unter dem Begriff? Meine Definition ist die und die. Wie siehst du das? Was für Gefühle verbindest du damit? Was hast du erlebt? So, wie kommst du, wie war dein Leben, deine Geschichte? Wie kommst du zu diesen Standpunkten? Ganz wichtig. Und das schafft eine unglaubliche Nähe und Tiefe in den Beziehungen. Ja. Ich habe tatsächlich immer wieder auch in meinen Beziehungen erlebt, dass es auch sein kann, also es auch wechselnde Phasen gibt, also wo zum Beispiel sehr viel Harmonie herrscht, auch im Beziehungsnetz. Und dann gibt es auch bestimmte Irritationen, die einfach auftreten können durch Veränderungen. Zum Beispiel hat einer meiner Partnerpersonen ist Vater geworden. So, dann stellen sich einfach Fragen, wie gehen wir jetzt damit um? Oder während der Corona-Pandemie einfach Fragen, wie wer sieht wen? Also wie gehen wir mit Gesundheitsfragen um, mit Infektionsschutz? Also jetzt bei Corona ging das ja auch über sexuell übertragbare Infektionen einfach deutlich hinaus. So, das sind natürlich Themen, die alle angehen. Und wir haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht, gemeinsam zu sprechen. Also das ist, wenn sozusagen eine Partnerperson, also versucht zwischen MetapartnerInnen zu vermitteln, ist das unglaublich belastend. Und es kann auch nie die Position weitergeben, sondern dieser Mensch hat einfach einen eigenen Standpunkt. Und wir haben versucht, ihm so zu begegnen, dass wir mit allen Betroffenen von einem Thema versucht haben, gemeinsam zu reden. Und für mich ist das auch ein wichtiges Kriterium. Also es gab auch diese Kommunikationsunfälle oder auch Entscheidungen, wo ich sozusagen ausgeschlossen war von Entscheidungen. Und das führt bei mir am Ende dazu, dass wenn sich das nicht verändert, dass ich auch Beziehungen verlasse. Also wenn ich da nicht regelmäßig nicht gefragt und gehört werde, dann sind das für mich wirklich auch Trennungsgründe. So. Und im Optimalfall läuft es halt so, dass so eine Gruppenkommunikation alle Standpunkte berücksichtigt und man Lösungen findet. Es gibt aber auch Situationen, wo das einfach nicht möglich wird.
Ich habe auch mal von einer polyamorösen Bloggerin mitgenommen, dass anders als vielleicht andere Blogs behaupten, jetzt Kommunikationsschwierigkeiten oder Unsicherheit und Eifersucht nicht bedeuten, dass man nicht polyamorös sein kann. Aber dieses, will ich daran arbeiten, will ich diesen Prozess zulassen, da ist die Person selbst das Kriterium. Also ist es dir wert, diese Beziehungsarbeit reinzustecken oder nicht? Und dass es halt auch eine legitime Entscheidung ist, dann auch zu sagen, nee, das ist mir zu kompliziert, das ist mir zu anstrengend oder im Moment von der Konstellation her sehe ich nicht, dass das gut funktionieren kann. Das heißt nicht, dass man an und für sich gescheitert ist in Sachen Polyamorie.
Ja, also finde ich, sehe ich auch nicht so. Also es kann einfach immer wieder mal Situationen geben, die wo eine Person diese Verantwortung für sich übernimmt und sagt, das kann ich jetzt gerade nicht. Also was ich dann problematisch finde, ist ja auch zu unterscheiden, wo kann jetzt das Umfeld gefordert sein, das mitzutragen? Wie weit geht das? Also das ist was mir zum Beispiel als bisexuelle Frau immer wieder passiert, dass ich gerade jetzt, wo ich einfach geschieden bin und mit meinen Kindern in einer eigenen Wohnung lebe, in Konstellationen reinkomme, wo ich damit konfrontiert bin, wessen Interessen sind jetzt eigentlich gerade wichtiger. So, also es ist schon, ich finde es auch wirklich nicht einfach zu beantworten. Also ich finde, da gibt es auch gar keine Antwort drauf, ne, an so einer Stelle zu sagen, wie weit geht das eigentlich? Also wenn jetzt eine Person sagt, ich komme jetzt an dem Punkt nicht mehr klar, finde ich es wichtig, dass das Umfeld mitgeht, aber die haben natürlich auch, alle Personen haben ihre eigenen Interessen und da die Linie zu finden, finde ich immer total schwierig und habe für mich so gesagt, okay, es muss freiwillig sein von der Person, die sagt, ich nehme mich jetzt zurück und ich will eigentlich was anderes oder ich mache einen Kompromiss, ist es wichtig, dass es freiwillig passiert. Und das passiert mir zum Beispiel als Bi-Frau, dass es dieses Klischee gibt, ja, diese Frau hat nicht den starken Mann an ihrer Seite, so, und deswegen ist sie ungeschützt. Und wir können ein Stück weit, also wenn man sagt, ein Paar öffnet sich, auch Forderungen stellen, wie diese Frau sich in unserer Konstellation zu bewegen, zu verhalten hat, was an sie, wie wir für Erwartungen an sie richten, damit bin ich immer wieder konfrontiert. Also das kann zum Beispiel sowas sein wie, es gibt in einer Konstellation kranke Familienangehörige und das war Corona und weil die halt eben krank sind, bin ich halt sozusagen die Beziehung, die dann abgeschnitten wird vom Kontakt, so um halt die Familie des Paares zu schützen, mit dem ich da zusammen war. Ne? So, also ich denke gar nicht so sehr in diesen Paarkonstellationen, aber ich versuche jetzt gerade Begriffe zu finden, die für die Allgemeinheit auch so verständlich sind. Das sind zum Beispiel Dinge, wo dann das eher so vorausgesetzt wird, dass ich damit ja schon einverstanden sein werde.
Weiß nicht, ob das so ganz dazu passt, aber es gibt ja auch immer wieder die Debatte, ist Polyamorie queer? Ähnliche Debatten gibt es auch bei BDSM. Und ich glaube, was diese Ambivalenz ausmacht, ist, dass du kannst Polyamorie sehr queer leben. Also nicht nur, dass die Personen, die zusammen sind, queer sind, sondern auch so ein queer-feministisches Verständnis da mit verbinden. Du kannst aber auch das Gegenteil haben, also du kannst auch eine heteronormative Weltanschauung haben und eben trotzdem polyamorös sein. Das ist natürlich dann irgendwie im Konflikt und ich will auch gar nicht die Frage jetzt beantworten, ist es queer oder nicht, weil da kann man, glaube ich, eine eigene Folge dazu machen, sondern genau, ich meine, das, was du beschreibst, klingt ja auch so ein bisschen wie so ein Clash zwischen einerseits einem eher feministischen Ideal und der Heteronormativität, die du da schon eingangs beschrieben hast. Und wie gehst du dann damit um?
Ja, ich finde es total schwierig. Also es gibt keine Standardlösung für solche Situationen. Also einerseits habe ich ja auch eine Empathie für meine, ja, jetzt die Menschen, die jetzt sagen, aus dem und dem Grund ist das jetzt wichtig, so, und kann mich da so reinfühlen und meinen eigenen Interessen Also ich stehe dann auch immer so ein bisschen in so einem Interessenskonflikt. Also ich möchte, dass meine Beziehung einfach weitergehen oder ich nicht in so eine Rolle komme. Mhm. Kann aber die anderen Personen eben auch verstehen. Ich spreche es halt an. Also ja. Ich spreche schon auch meine Gefühle zu dieser Situation an. Aber ich gehe tatsächlich in den meisten Fällen so damit um, dass ich viel in den Communities unterwegs bin. Also mich versuche einfach auch ja so Empowerment zu betreiben für mich selber. Einfach zu sagen, okay, ich bin in der Polyamor-Community gut eingebunden. Ich bin in der bisexuellen Community gut eingebunden. Ich bin dann politisch schon auch ziemlich aktiv. Ich sehe, dass ganz, ganz viel auch tatsächlich aus praktischen Problemen entsteht. Also dieses Problem, was ich jetzt gerade mit der Corona-Pandemie genannt habe, war ja auch nicht das, womit meine Partnerpersonen dann glücklich waren. Und die haben gesagt, okay, es gibt halt zum Beispiel Gesetze und wir müssen uns dran halten und wir müssen irgendwo eine Entscheidung treffen und wir müssen uns entscheiden. So, und das finde ich halt total schlimm, dass sozusagen, also das ist das, wo ich dann immer wieder auch ankomme am Ende, dass die Menschen selbst geprägt sind von unserer Gesellschaft und auch damit konfrontiert. Und wie ich damit umgehe, ist halt, dass ich viel politische Arbeit mache, auch in Vereinen organisiert bin, viel Lobbyarbeit mache und ich gründe gerade ein polyamores Wohnprojekt.
Nice. Cool. Gibt es da schon Infos, auf die man verlinken könnte? Oder ist das erst noch so eine Ankündigung, wo noch was kommen wird?
Also es ist so, dass es, wir sind gerade in einem Prozess, also dass es gibt ein Gebäude, was gebaut wird. Also das ist noch nicht da, was macht aber nichts, weil wir suchen einfach gerade Menschen. Und der Prozess ist im Moment der, dass wir mehrere Workshops anbieten und Treffen organisieren, die auch über ganze Wochenenden gehen, um Menschen zu finden, die wirklich Interesse haben, Polyamor gemeinsam zu leben. So, in dem Prozess sind wir und ich bin im Moment noch etwas vorsichtig, viel zu sagen, weil das nicht alles noch gar nicht so vertraglich so abgesichert ist und diese Gebäude, die es dann später gibt, da gibt es natürlich einen ganz schönen Rand drauf. So, also wir sind in einem Bewerberverfahren und es kann auch sein, dass andere Personen kommen und sich auch in dieses Bewerberverfahren einschalten und das am Ende gewinnen. Und deswegen möchte ich das jetzt noch nicht so offen sagen. Aber man kann uns anschreiben auf jeden Fall, weil wir über die Workshops einfach Menschen finden. Und wir sind gerade eine kleine Initiativgruppe, die gibt es, die ist auch relativ stabil und suchen einfach Menschen, die dazukommen. Also auch verbindlich dazukommen und sagen, sie lassen sich für, also lernen uns kennen, haben 3 bis 4 Workshops, um uns kennenzulernen, wo man auch inhaltlich viel arbeitet. Und dann zu entscheiden, ob sie ein Probewochenende mit uns haben wollen. Und wenn das steht, gibt es dann auch ein längeres Verfahren, also ein Gemeinschaftsbildungsprozess. Und wir haben aber alle Infrastruktur, um den einfach auch zu starten. So. Also wir haben Räume dafür, wir haben kleine Fördersummen bekommen. Also es ist alles da und läuft.
Ja, spannend. Ja. Ich hatte vorhin noch die Idee, um auch wieder so ein bisschen das Thema mehr auf Bisexualität zu lenken. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, wie die Flyer von der Biene, also dem bisexuellen Netzwerk, das dieses Jahr 30 Jahre alt wird, also wie die ganz alten Flyer von denen aussahen, da fällt immer wieder auf, dass da Polyamorie auch oft Thema war. Das heißt, man hatte dann so einen Flyer, wo dann erklärt wurde, was Bisexualität ist, was der Verein so macht. Und dann gab es aber oft auch einen Abschnitt zu Polyamorie. Und irgendwann hat sich diese Tendenz verändert, dass man das dann weggelassen hat. Ich glaube auch aufgrund dieses Vorurteils, worüber wir anfangs gesprochen haben. Ich frage mich aber, ob ich das so gut finde, weil mich das so ein bisschen daran erinnert, was man auf Englisch zum Beispiel Respectability Politics nennt. So ein Fokus darauf, als queere Minderheit von der Mehrheitsgesellschaft respektiert zu werden. Also so eine ganz klassische Debatte sind dann gut situierte bürgerliche schwule Männer, die dann ein ganz großes Problem mit Hunden und Drag Queens haben und da nicht mit denen in Verbindung gebracht werden, weil ihr bestätigt ja die ganzen Klischees und so sind wir nicht. Also so eine Anbiederung an Mainstream und es sollte ja eigentlich nicht darum gehen, sich da irgendwie zu verstecken, sondern ganz im Gegenteil. Da habe ich mich gefragt, ob das bei dieser Tendenz, dass die Bi+ Plus-Community versucht, Polyamorie immer so wegzuschieben, ob das so cool ist, weil offenbar gab es zumindest damals bei der Biene nicht dieses Bedürfnis. Und also eine richtige Studie gibt es, glaube ich, nicht, aber schon so Befragungen, wie viele Bisexuelle in so polyamorösen Communities rumhängen, sind es mal 30, mal 40, mal sogar 50%. Und dann denke ich mir, ist doch eigentlich cool. Also eigentlich ist doch nichts, wofür man sich schämen müsste, sondern ja, würden mich eure Gedanken dazu interessieren.
Also, dass der Anteil an Bisexuellen in der Polyamoren-Community recht hoch ist, erlebe ich auch so, tatsächlich. Also, ich war letztes Jahr auch auf dem Love is Love. Das war ein Treffen, das hat das Polyamoren-Netzwerk und das Bisexuellen-Netzwerk, also Pan und Biene, zusammen organisiert. Mhm. Und die Überschneidungen sind einfach ganz klar da. Also ich finde es sehr gut, dass es auch dieses Treffen gezielt unter dem Label gibt, wir bringen jetzt mal die Menschen, die bisexuell und polyamor sind, zusammen. Mhm. So, weil es sind eben nicht alle. Und ich finde es auch gut, dass es nicht innerhalb der Biene so einen Zugzwang gibt, so wir sind jetzt alle polyamor, die auf diesen Treffen sind. Also ich war jetzt auch auf dem Frauentreffen der Biene. Und da waren auch Menschen, die polyamor leben, aber es war gar nicht der Fokus. Also tatsächlich war Bisexualität der Fokus und das fand ich auch sehr gut. Also für mich ist das auch eine Schutzraumdiskussion. Also dass es einfach auch safer Spaces geben muss für Minderheiten, die mit Dingen, mit denen sie vielleicht gerade nicht konfrontiert sein wollen, auch nicht konfrontiert sein müssen, weil das sozusagen diese dauernde Suche nach Identität, nach Verortung, diese ständige Auseinandersetzung mit der Diskriminierung aus der Gesellschaft heraus, finde ich auch wirklich sehr belastend. So persönlich auch belastend. Und ich bin einfach immer sehr dankbar, mich in safer Spaces aufhalten zu können. Und wenn da eine Irritation auftaucht, dann ist die entsprechend auch sehr, sehr mächtig. So, die wirkt sehr stark auf die Betroffenen, glaube ich. Und ja, dafür stehe ich auch ein, dass es die gibt und geben muss. So.
Vielleicht noch eine Frage von mir auch an Susa. Du hast ja gesagt, du bist vor ein paar Jahren nach Berlin gekommen. Mich würde interessieren, also ich habe das Gefühl, in Berlin sind eh alle queer und poly. Vielleicht ist das auch nur meine Bubble, aber so kommt mir das rein. Wenn ich irgendjemanden treffe, dann sind die immer queer und poly. Und ich denke, das ist ein bisschen Berlin-spezifisch. Kannst du vielleicht auch sagen, wie du hast gesagt, in Bonn warst du vorher, von einer Hauptstadt in die andere, okay. Wie das da denn war und auch vielleicht ein bisschen noch zu der Community. Also du hast jetzt ein paar Mal von der Community geredet, was wir bisher gehört haben, dass es einen Stammtisch gibt. Wie sieht denn die Community da aus? Und eben vielleicht kannst du auch sagen, wie das in Orten, die jetzt nicht Berlin sind, wie das da ist.
Das sind jetzt ganz schön viele Fragen.
Ja, habe ich auch gerade gesagt.
Ja,
ne?
Also ein bisschen viele auf einmal. Aber. Ja, genau. Ich versuche mal, die einfach der Reihe nach durchzugehen. Chris, du hattest noch mal so nach Berlin gefragt. Also wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Rheinbach und Berlin? Bonn und Berlin, so. Das ist tatsächlich so, finde ich, dass, wie du sagst, ich komme nach Berlin und es wird einfach ja, erstmal sehr akzeptiert, mit dem alle sind queer und alle sind poly. So, geht mir teilweise auch so. Wenn ich dann aber genauer nachfrage oder mich einfach auch auf diese Aussagen verlasse und dann mit Menschen eine Beziehung anfange, dann merke ich, dass es da durchaus sehr große Unterschiede im Verständnis gibt. Also, was ich in Bonn einfach sehr geschätzt habe, ist, dass die Community war ja kleiner einmal, aber auch mehr unter Druck. Also der Druck von außen, dieser Akzeptanzdruck war einfach viel, viel höher als Berlin. Die innere Auseinandersetzung, sich zu vergewissern, so möchte ich das jetzt tatsächlich leben, war einfach viel höher. Weil die Menschen, die gesagt haben, ja, ich mache das auch, die haben das auch sehr, sehr ernst gemeint. Und ich habe es halt tatsächlich auch jetzt schon häufiger erlebt, dass ich so ja versucht habe, zum Beispiel mit einer Frau eine Beziehung anzufangen, so, und die dann gesagt hat, so nach ein paar Wochen, ach, ich habe es jetzt mal ausprobiert, habe gemerkt, so ist jetzt doch nicht so meins. Ich fühle mich doch mehr zu Männern hingezogen und sich aus der Beziehung wieder verabschiedet hat. Also es ist mir in Bonn auch passiert, aber die Begründung dort war dann eher so, ja, ich komme mit dem Druck der Gesellschaft nicht klar. So, also dass die Frauen dann gesagt haben, so ich merke, ich gerate hier gerade so unter Druck. Ich gehe in eine hetero und monogame Beziehung zurück, weil ich diesen Druck für mich nicht aushalte. Und in Berlin und dann aber auch entsprechend wirklich mit diesem Bewusstsein, dass sie sich eigentlich mal dafür entschieden hatten. Und in Berlin ist das irgendwie, also mal positiv formuliert, spielerischer. So. Es gibt eine ganze Vielfalt an Möglichkeiten und ich bin so ein Individuum und ich probiere alles mal aus. So. Und dass da aber am anderen Ende auch noch Menschen sitzen, die dann nachher sagen, oh du, aber mir war das total ernst. Ich habe meinen Prozess schon so gegangen, also ich bin den schon so gegangen und ich weiß, dass ich mit dir diese Beziehung wollte. Das geht dann sehr auseinander. Das erlebe ich in Berlin mehr, als ich es in Bonn oder in Köln einfach auch erlebt habe. So. Und genau, und die Community, also ich war viel in der Polyamoren-Community, ist halt so, dass ich die Menschen so Rheinland, Niederrhein, Köln, Oberhausen, Essen, Bonn einfach sehr vernetzen. Auch die StammtischgruppenleiterInnen sehr im Kontakt sind, auch einen Verein zur Förderung von Polyamorie gegründet haben, weil sie eben so gesellschaftlich doch mehr unter Druck stehen, als das in Berlin der Fall ist. So. Da sind ganz andere Notwendigkeiten, um akzeptiert zu werden. Ein Unterschied ist zum Beispiel, ich habe in Bonn den Polytreff auch übernommen, den hat jemand anders gegründet und wir hatten erstmal nur so Cafés, in die wir gegangen sind, ohne dass wir gesagt haben, was wir für eine Gruppe sind. Und das ist halt relativ schnell an Grenzen gestoßen, weil wir irgendwann 20 Personen waren und eigene Räume brauchten und es war so schwer, einen Raum zu finden, ja. Es war so schwer. Ich habe richtig Klinken geputzt und bin von Gruppe zu Gruppe und habe irgendwann ein ehemals besetztes Haus gefunden, die gesagt haben, ja klar, könnt ihr den Raum bei uns haben. So. Es hat aber gedauert. Und in Berlin war es so, dass der Polytreff auch den Ort wechseln musste, was er schon mehrfach getan hat. Und ich bin in 5 Kneipen gegangen und habe gesagt, können wir bei euch? Und habe 3 Okays gekriegt. So. Das ist der Unterschied.
Oh. Ja, also Berlin bietet mehr Möglichkeiten und es wird ja auch gerne mal so ein Selbstfindungsspielplatz genannt. Aber das bringt dann vielleicht auch, dass sich Leute eben ein bisschen unverbindlicher ausprobieren können, was vielleicht gut ist für die, aber wie du gesagt hast, dann nicht unbedingt für die anderen, die involviert sind.
Ja, und das Bild von Polyamorie wird natürlich auch entsprechend dadurch geprägt. Also dieses Klischee, wie unverbindlich Polyamorie ist, gibt es ja und Klischees haben ja eben auch oft einen Hintergrund. Das habe ich halt in Berlin gemerkt, dass es diesen Hintergrund auch real stärker gibt, als ich es im Rheinland wahrgenommen habe. So.
Ja, ich muss gerade auch an meine Halbschwester denken, die beim Stichwort Polyamorie irgendwie nur an Party und Sex dachte und meinte, ja, aber die Berliner wieder. Da war ich erstmal sehr irritiert, weil ich erstmal gucken musste, wo kommt denn dieses Bild her? Und dann natürlich festgestellt habe, ah, okay, es ist natürlich erstmal das Bild von Berlin, das sie dann mit mir und mit Polyamorie in Zusammenhang bringt. Und das muss ich erstmal da auseinanderklamüsern. Es gibt noch ein Thema, da würde ich drauf zu sprechen kommen wollen, auch weil ich dazu einen Text empfehle. Der ist geschrieben von Rees und da von 2015, glaube ich. Und da geht es um Bifeindlichkeit und Ressentiments gegen Polyamorie und was die eigentlich gemeinsam haben. Und das fand ich auf jeden Fall so spannend, weil er, glaube ich, der Erste war, der das so thematisch zusammengebracht hat. Und zwar, dass es in der Gesellschaft so das Ideal gibt von der einen wahren Liebe. Bisexuellen dann gerne unterstellt wird, naja, ihr könnt euch ja noch nicht entscheiden. Und dann, wenn ihr es gemacht habt und dann der oder die Richtige dann da ist, dann steht ja fest, ob ihr homo oder hetero seid. Ähnlich funktionieren dann auch die Ressentiments gegen Polyamorie. Da ist auch so dieses Ideal, naja, irgendwann kommt dann die große Liebe und dann hast du dich entschieden und dann ist es diese eine Person für immer. Genau, das ist, finde ich, noch so ein weiteres Beispiel, wo eigentlich man auch Bisexualität und Polyamorie zusammendenken kann. Da würde mich auch interessieren, was ihr darüber denkt und vielleicht, Susa, ob du auch so dieses Ideal der einen großen Liebe, ob dir das auch begegnet ist oder die Erwartung, dass das irgendwann der Fall sein würde.
Ich bin schon damit konfrontiert worden, auch so vom Umfeld von außen, als ich meine Ehe geöffnet habe, dass so diese Unterstellung kam, ihr seid ja nur unglücklich miteinander. So. Ich habe es damals so erlebt, dass uns diese diese Enge der Monogamie tatsächlich unglücklich gemacht hat. In dem Moment, als wir aber die Beziehung geöffnet haben, haben sich ganz viele dieser Schwierigkeiten, die wir hatten, auf so einer Handlungsebene sehr aufgelöst. So, also ich war dann ab dem Moment, also für mich war dann klar so, okay, unter dieser Polyamoren-Konstellation kann ich in dieser Beziehung bleiben. So, also nicht, weil ich da jetzt einen anderen Partner oder eine andere Partnerin hätte, so, die jetzt das ausgleicht, sondern weil sich die Beziehung an sich verbessert hat. Mhm. Und trotzdem kamen diese Klischees von außen auch sehr stark, so dieses, naja, du bist ja bestimmt unglücklich und was gefällt dir denn in deiner Ehe nicht, dass du jetzt so einen Schritt gehst und ja, was habt ihr einander vermisst, so. Ich erlebe es auch manchmal, wenn ich date, dass solche Fragen kommen. So, ja, bist du jetzt glücklich in deiner Beziehung? Oder auch wenn meine Partnerpersonen daten, dass sie so damit konfrontiert sind, ja, warum triffst du dich denn jetzt mit mir? Was stimmt denn in deinen Beziehungen nicht? Mhm. Also diese Fragen kommen auf jeden Fall. Mhm. Ja. So, also nicht von jeder Person, aber von einer Person, die aus einem eher monogamen Umfeld ist oder relativ neu in der Polyamorie, kommen diese Fragen. Ich finde sie auch berechtigt. Mhm. Also ich finde es auch gut, dass sie gestellt werden, weil es wichtig ist, schon für mich auch zu sagen, wie mein Gefühl zu Polyamorie ist, dass ich nämlich gar nicht aus einer unglücklichen Beziehung raus jetzt suche, sondern weil ich einfach Menschen total spannend finde und das so eine ganz individuelle Qualität zwischen mir und den Menschen ist. Und ich möchte einfach wissen, was ist zwischen uns, so, ne? Was entsteht da, was verbindet uns? Also diese dem auch nachgehen zu können. Ja. So, das ist einfach ein ganz, ja, schönes Gefühl. So. Mhm. Mhm. Und ich war selber während der Pandemie auf eine Beziehung zurückgeworfen. Und ich fand es unglaublich anstrengend. Also wir haben uns teilweise gestritten, weil wir so eng zusammengekluckt haben. Also wo da eher durch die monogame, unfreiwillige Konstellation Konflikte entstanden sind, die, ja, weil ich mich so verbiege. Also und das ist auch für mich eine Parallele zur Bisexualität, weil ich auch immer einen Teil von mir ungelebt lasse, wenn ich mit nur einem Geschlecht in einer Beziehung bin. Weil da waren noch mehr Fragen, oder?
Also das war, glaube ich, so die wichtigste. Damit hast du es beantwortet, dass eigentlich so dieses Ideal der einen großen wahren Liebe ist halt ein heteronormatives Klischee. Und dass eben Menschen genauso auch unglücklich sein können mit Monogamie und nicht die Polyamorie eigentlich bedeutet, ja, du hast nur noch nicht den richtigen gefunden oder du bist bloß irgendwie verwirrt oder unglücklich oder whatever. Was ich interessant finde, also weil du ja auch diese Treffen machst und moderierst zum Teil, gibt es denn so einen Tipp, den du Leuten geben könntest, die jetzt gerade erst anfangen, sich damit zu beschäftigen und da irgendwie neugierig sind oder mal reinschnuppern wollen in die Community, um zu gucken, ist das was für mich?
Ja, also kann ich schon. Wenn Menschen jetzt auf die Treffen kommen, also du fragst jetzt nach der Polyamoren-Community, oder?
Ja, genau.
Ja, also wenn Menschen jetzt auf den Poly-Treff kommen und sagen, ich bin jetzt neu, dann kommt als Frage ganz oft, wie macht ihr das denn mit der Eifersucht? Seid ihr nie eifersüchtig? Und also ein Tipp ist wirklich so, Eifersucht so ein bisschen zu entmystifizieren. Also es ist ein Gefühl, was einfach da ist. Nur weil ich Polyamor lebe, heißt das nicht, dass ich nicht eifersüchtig bin. Mhm. Aber ich finde, es ist auch gar nicht das größte Problem. Also Eifersucht ist ja auch einfach ein Gefühlscocktail, der aus ganz verschiedenen Dingen entsteht. Und ich finde es halt wichtig hinzuschauen, so woraus entsteht er. Und ein ganz großes gesellschaftliches Thema ist eben Symbolik. Also es wird Handlungen eine bestimmte Bedeutung zugeschrieben. Also zum Beispiel mein Partner hat ein Date, wird dann gleichgesetzt mit, er hat jetzt ein Date und diese andere Person ist viel toller, als ich das bin. Und dieser innere Film sozusagen ist ja das, was Eifersucht auslöst. Und wahrscheinlich sitzt der Partner einfach beim Date und denkt so, ach, das ist irgendwie gerade alles ganz toll oder vieles ist auch ganz blöd, was weiß ich, ja. Aber ist überhaupt nicht in diesem Film und kommt zurück und sagt, ich hatte eine schöne Zeit und jetzt bin ich total glücklich, wieder bei dir zu sein. So, und geht dann aber auch wieder in die anderen Beziehungszeiten und das einfach so ein bisschen auf den Boden zu holen. Es hat nicht diese Symbolik, in aller Regel die Menschen dem zuschreiben, was es hätte. Und das ist für mich auch schon verbunden mit diesem Bild von, naja, Ehe. Ehe ist auch ein ganz starkes Symbol, mit dem ganz viel verknüpft wird. Und eigentlich immer wieder zu sagen, ich dekonstruiere diese Bilder und diese gesellschaftlichen, ja, Narrative und versuche zu schauen, wie empfinde ich das, wie empfinden meine Partnerpersonen das. Mhm. Ist der eine Tipp. Der zweite Tipp ist, ich habe angefangen, Polyamor zu leben, sozusagen als passive Polyamorie, wo mein damaliger Partner noch zwei Beziehungen hatte und ich keine. Und ich war so ein Jahr lang in dieser Konstellation, dieser passiven Konstellation. Und ich habe erstmal angefangen zu schauen, wie möchte ich denn meine Zeit, die ich jetzt für mich habe, verbringen? Also sozusagen erstmal sowas gemacht wie ein Date mit mir selber, wenn man so will. Ja. Und das fand ich so einen ganz wichtigen Schritt für mich vorher, mich als eigenständige Person innerhalb einer Beziehung wahrzunehmen. Mhm. Also ganz viele Menschen, die anfangen, Polyamor zu ihnen kommen mit diesem Bild, wir sind das Paar, wir sind eine Einheit und diese Einheit darf nicht gestört werden und eine Beziehung, die dazu kommt, ist eine Irritation. Und wenn man das Gefühl zu sich selber verändert, nicht ich bin dieses Paar, über das ich Identität bekomme, sondern ich bin ich und mit diesem Menschen einer Beziehung, dann hilft das auch gegen diese Unsicherheiten. Ja. Habe ich das erlebt. Und das ist ein ganz schöner Entwicklungsprozess. Also das ist nicht leicht, ne? Wenn ich hier so locker flockig sage, mach das mal, dann steckt da viel dahinter.
Ja, aber das kann ich lustigerweise bestätigen. Also einmal auch das mit der Eifersucht. Ich glaube, das, was mir anfangs am schwersten fiel, ist auch dieser Druck, ich bin jetzt polyamorös, ich darf doch nicht eifersüchtig sein, dann bin ich ja gescheitert und dann musste ich irgendwie erstmal hinkommen zu sagen, nein, Eifersucht ist ein unangenehmes Gefühl, aber es ist nicht moralisch falsch. So, man kann es fühlen, man sollte sich damit auseinandersetzen, was da alles dahinter steckt, aber ich bin jetzt nicht ein schlechter Mensch deswegen. Weil es kommt immer noch darauf an, wie man damit umgeht und was man dann macht. Und das andere, was du gesagt hast, oft denkt man dann zum Beispiel in dieser Dating-Situation, die du beschrieben hast, die Partnerperson ist jetzt auf ein anderes Date, oje, ich muss mich ganz viel ablenken, aber man ist dann irgendwie doch innerlich besessen davon, was die da drüben machen. Und dann ist es eigentlich tatsächlich wichtig, wieder die Beziehung zu sich selber zu pflegen. Ich bin nicht nur in dieser Konstellation mit diesem anderen Menschen, ich bin auch für mich da und das kann, finde ich, tatsächlich ein guter Weg sein.
Also was mich noch interessieren würde und wahrscheinlich auch unsere Zuhörer, weil ich meine, wir haben ja jetzt alle drei hier unsere Erfahrungen mit Polyamorie gemacht und vielleicht ist das bei den Zuhörern ja anders. Und jetzt haben wir ja hier sozusagen eine Expertin mit uns und du hast ja viel Erfahrung damit machen können. Also du hast ja vorher schon gesagt, ein bisschen auf sich selbst gucken, Kommunikation ist wichtig. Du hast gesagt, die erste Beziehung die war monogam, die hast du dann geöffnet. Das finde ich eigentlich auch ein spannendes Thema. Das war bei mir auch so. Bei mir war auch Bisexualität tatsächlich der Grund. Schlussendlich ist es aber auch nicht gut rausgekommen. Spoiler alert, also mehr möchte ich darüber eigentlich auch gar nicht sagen. Ja, einfach so wie, ja, was hast du allgemein für Tipps? Also auch was wir jetzt beispielsweise nicht geredet haben, waren so Boundaries und Sachen und also das gehört für mich zu der Kommunikation, so dass das wird bestimmt passieren, aber einfach hast du irgendwie noch ein bisschen mehr, sage ich mehr, noch praktischere Tipps für Leute, die vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung mit jetzt polyamorösen oder offenen Beziehungen haben als jetzt wir drei.
Es gibt einen Tipp-Hinweis, den ich habe, und zwar habe ich mich schon zweimal in der Konstellation befunden, dass ich ein Paar getroffen habe, die gezielt eine bisexuelle Frau gesucht haben. Und die Vorstellung dieses Paares war so, dass sie sozusagen jetzt eine Frau für sich finden, die in ihre Beziehung passt. Und sie haben also in einem der beiden Fälle gab es die Vorgabe, so, du darfst andersrum. Ich habe dann die Frau gedatet, so, und die Frau hat dann zu mir gesagt, ich finde dich ganz toll und ich will gerne mit dir eine Beziehung haben. Das geht aber nur, wenn du mit meinem Mann auch eine Beziehung hast. So. Und da ist einfach mein Tipp, so, Leute, lasst es einfach. Also, es gibt ja diesen Begriff der Einhornjagd. Und manchmal gibt es Menschen, die suchen eine Triade, ja, aber die wollen bestimmt kein Einhorn sein. So, und auch der Unterschied ist halt der, dass diese Frau mit ihrem Mann hätte Sex haben können, ohne dass ich dabei bin. Umgekehrt aber nicht. Und ich durfte auch keine weiteren Partnerpersonen haben, mit denen ich dann Sex habe. Also ich wäre total absorbiert gewesen in dieser Beziehung und abhängig von dem, was dieses Paar einfach möchte. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, wir berücksichtigen dich. Wir sind ja beide ganz nett und du bist uns total wichtig. Das habe ich auch geglaubt. Aber ich habe mich gegen diese Konstellation entschieden. Mhm. Und das ist so ein Klischeebild. Und ich finde, das ist auch ein Klischeebild, was mit auf diesen Abwertungen von Bisexualität beruht. Nämlich ja, können nicht treu sein und so weiter. Also ein bisschen immer so dieses Bild, wir müssen diese Frau jetzt sozusagen einengen, einhegen, damit sie nicht so sehr über die Stränge schlägt und moralisch korrekt ist. Das ist da drin enthalten. Und da kann ich wirklich sagen, das ist total unrealistisch, weil diese Grundannahmen von bisexuellen Frauen einfach überhaupt nicht zutreffen. Manchmal sucht ein Paar auch einen bisexuellen Mann, das ist mir aber seltener begegnet. Aber auch wenn sie einen bisexuellen Mann suchen, trifft es genauso wenig zu. Genau, das kann ich wirklich einfach nur sagen. Dieses Bild, diese Klischeebilder stimmen nicht und insofern gibt es dieses Einhorn auch gar nicht.
Ich finde, es ist sogar so ein Paradebeispiel für bispezifische Misogynie. Paar, das dann irgendwie so die Vorstellung hat von eigentlich so einen Besitz zu haben, also so eine Bi-Frau, die nur uns gehört und irgendwie nur in dieser Triade funktioniert und dass sie jetzt eigene Bedürfnisse, Vorstellung, Träume, Wünsche hat, ist da irgendwie zweitrangig. Also ich meine, man muss nur auf einschlägigen Dating-Plattformen sein, um auch so diese Einhornjäger zu sehen und ich habe fühle mich dann oft eher objektifiziert. Also selbst wenn ich jetzt nach einem Paar suche, ist immer so der Hintergedanke, ist das jetzt eine Objektifizierung oder würden Sie es ehrlich meinen? Genau, finde ich gut, dass du es ansprichst, weil das ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo Bisexualität und Polyamorie, was da zu dieser Schnittmenge gehört.
Ja, das widerspricht eigentlich auch völlig so, wie du es am Anfang definiert hast, oder? Also wie du deine polyamorösen Beziehungen definiert hast am Anfang, das war anders als jetzt in dieser Dreierbeziehung, worüber wir gerade geredet haben. Und das ist vielleicht der gute Übergang auch eben dann zu Boundaries und so weiter. Weil da war ja dann, würde ich sagen, wie sagt man das eigentlich auf Deutsch? Gibt es hier ein deutsches Wort? Ich sage immer Boundaries, weil ich irgendwie...
Man kann schon Grenzen sagen, auch auf Grenzen? Deutsch, finde ich. Persönliche Grenzen, ja.
Persönliche Grenzen. Also da war bei dir eine persönliche Grenze überschritten, würde ich sagen. Deswegen bist du da aus der Beziehung raus. Das macht ja Sinn.
Ja.
Sind dann diese Grenzen... Unterscheiden die sich von Beziehung zu Beziehung? Oder ist das sowas wie... Du sagst, ich habe hier meine Grenzen und die können nicht überschritten werden. Ich sage das den Menschen aber auch. Oder ändert sich das dann irgendwie auch mit der Zeit und vielleicht auch mit den Leuten?
Also ich habe tatsächlich gebraucht, das für mich rauszufinden. Also wo sind einfach meine Grenzen? Ich habe jetzt auch einige Jahre lang versucht, mich in so eine in hierarchischen Konstellationen einfach zu bewegen und zu schauen, ob ich das kann, ob ich darin glücklich werde und habe festgestellt, nein, werde ich nicht. So. Und natürlich sind mir meine Partnerpersonen auch wichtig. Also ich hänge an meinen Beziehungsmenschen und wenn sich bei denen was ändert und oder sich nach einer Zeit rauskristallisiert, sie hatten zwar den Anspruch, hierarchiefrei zu sein, aber es gibt eine Hierarchie. Und dann versuche ich immer noch die Beziehung am Laufen zu halten, aber ich komme am Ende wirklich so an diesen Punkt, dass es bei mir ganz feste Grenzen gibt, wo ich Kompromisse machen kann, aber ich sage dann immer dazu, du, ich mache hier einen Kompromiss und im Grunde verläuft meine Grenze an Punkt X. So. Und wenn ich merke, dass es auf so eine Situation zusteuert, dass meine Grenze so dauerhaft überschritten wird, dann gehe ich auch hin und sage so, das möchte ich euch jetzt wirklich kommunizieren, dass hier gerade meine Grenze so dauerhaft überschritten wird oder dir kommunizieren, das musst du wissen. Und die Folge ist für mich, wenn das so weitergeht, dass ich mich trenne. So, und dann gebe ich aber meinen Partnerpersonen schon die Chance, nochmal was zu verändern und sage auch, was das ist, also an welchen konkreten Punkten. Die konkreten Punkte sind ja nicht immer gleich. Aber die Wirkprinzipien dahinter sind oft dieselben oder ähnliche. Und darüber versuche ich eben auch zu sprechen. Das ist komplex. Also das ist wirklich sehr herausfordernd. Mit einem Einhornjägerpaar darüber zu sprechen, was die da machen, ist eigentlich fast nicht möglich. So, also man kann's, ich habe es versucht, aber die sagen dann, wieso, wir sind doch ganz nett. So, wir wollen doch nur dein Bestes. Ja, schön. Dann definiert ihr aber, was mein Bestes ist, ne? So, also es ist inzwischen für mich so eine rote Linie, wenn ich den Begriff höre, wir wollen dein Bestes, dann gucke ich schon sehr genau.
Ja.
Das ist so eine Grenze, die ich für, also so ein Marker für mich, den ich gefunden habe. Ja, also meine Grenzen sind wirklich eigentlich ziemlich dieselben. So, die sind sehr geprägt dadurch, dass ich mich sehr stark als bisexuell identifiziere. Ich bin auch ganz skeptisch, wenn so dieser Punkt kommt, so den Paula vorhin auch mal angesprochen hat, dass polyamore oder bisexuelle Menschen ständig in so einem Zugzwang sind, zu versuchen, die Welt davon zu überzeugen, dass sie ja moralisch nicht angreifbar sind. Weil Polyamorie ist ein Beziehungskonzept, in dem es auch Sexualität gibt zu mehreren Personen. Also auch was mit gesellschaftlich ja auch mit Promiskuität gleichgesetzt wird, auch häufig. Und diese Versuche sozusagen, sich so reinzuwaschen, in Anführungszeichen, finde ich, das sehe ich skeptisch inzwischen, aus meinen Erfahrungen raus. Weil ich bin in dem Sinne nicht treu. Also ich will auch niemanden davon überzeugen, dass ich treu bin. Ich möchte eine Verbindlichkeit, ich möchte auch als eine verbindliche Partnerperson gesehen werden, aber ich möchte nicht in dem Sinne als treu angesehen werden. Also wenn mir damit jemand so ankommt, so, ja, eigentlich bist du doch treu und du hast doch eigentlich die stärksten Gefühle für diesen einen Menschen und warum suchst du dir denn noch andere? Da werde ich ganz skeptisch. Und ich finde auch, dass sowohl die Bi-Community als auch die Polyamore-Community sich diesem Diktat gar nicht unterwerfen sollte. Was sie leider beide, finde ich, an manchen Punkten zu viel machen oder einzelne VertreterInnen zu sehr machen, weil sie unsicher sind. Und ich kann die Unsicherheit auch gut verstehen. Ich finde sie aber gar nicht nötig, weil das nur wieder so eine Norm ist, die dann so von außen so aufgedrückt wird.
Ja, das ist auch so ein bisschen mein Pet-Peeve, wenn man diese 5 Mythen über bisexuelle Artikel, von wegen, nein, nein, wir sind nicht promiskuitiv, nein, nein, wir sind keine Schlampen, wir können voll treu sein und dies und das. Ich denke, naja, und wenn nicht, who cares? Trotzdem hat ja niemand Diskriminierung verdient. Also es ist immer so ein, wir gehören ja zu den Guten, oder ne, auch bei Polyamorie eher so, ja, aber wir sind ja super verbindlich, nicht so wie die einfach rumvögeln. Ich denke, naja, selbst wenn nicht, ist nicht rechtfertigt ja nicht die Diskriminierung oder die Vorurteile, die man da erlebt. Genau, dieser Versuch, sich reinzuwaschen, wie du es gesagt hast, den kann ich nachvollziehen, aber ich finde, der ist am Ende nicht zielführend. Der führt nicht zu mehr Akzeptanz.
Ja, finde ich auch. Und also ich selber, ich habe zwar polyamore Beziehungen, aber ich habe auch offene Beziehungen. Und ich bin ganz früh einfach in die Mädchen- und Frauenbewegung gekommen und diese sexuelle Befreiung sozusagen war damals noch ein riesengroßes Thema. Also, dass Mädchen und Frauen das genauso dürfen wie Männer. Das erlebe ich zum Beispiel in der Generation meiner Kinder jetzt anders, dass die schon einfach davon ausgehen, dass sie das dürfen und gar nicht mehr so ein großes Thema ist. Aber es wirkt ja trotzdem immer im Hintergrund über Werbung, über alle möglichen Botschaften so total mit. Und in der Polyamoren- oder bisexuellen Community sehe ich das halt auch. Einfach dieses Bedürfnis, sich sozusagen gar als, wie du sagst, so verbindlich inzwischen. Ich meine, ich habe verbindliche Beziehungen, aber die beruhen aber ja auch darauf, dass es Sexualität geben darf, wenn alle sich einig sind, dass sie sie möchten. Also ich nehme jetzt mal asexuelle Beziehungen raus. Also in Beziehungen spielt Sexualität einfach eine Rolle, häufig. Und darüber gar nicht zu sprechen oder auch nicht zu sagen, hey, natürlich ist das wichtig. Und auch, dass die Menschen, die Polyamor leben, gerade, also die vergleichen sich schon mehr darüber, so wie ist der Sex mit dem Partner oder der Partnerin, als wer macht das bessere Rührei? Also das ist ja gar nicht so sehr das Thema, sondern Sexualität ist, finde ich, tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema in den Beziehungen miteinander. Dazu aber zu stehen, fand ich auch jahrelang gar nicht so leicht. Also ich sehe tatsächlich auch diese Diskussion in der Community, Kommunikation ist so wichtig, das stimmt zwar, aber das kann auch instrumentalisiert werden, wenn nämlich Pudis hingehen und sagen, ja, eigentlich haben wir ja nur ganz wenig Sex, wir reden ja viel mehr. Also, so, ne?
Relatable. Genau, aber so den Impuls von nicht polyamorösen Leuten zu sagen, naja, aber es geht mir ja gar nicht um Sex, es geht ja um Liebe und Nähe und Verbindung und, keine Ahnung, gemeinsam Projekte machen. Ja, das sind auch alles sicherlich Teile davon, aber es darf auch nur um Sex gehen. Meine Güte, es ist 2022, come on.
Genau, ja, darf es und es ist wichtig. Also, ich wünsche einfach den Communities, dass dieser Aspekt Sexpositivität wieder mehr in den Vordergrund rückt.
Gut, das passt eigentlich auch zu meiner abschließenden Frage. So ein bisschen, wie können denn die B-Plus und die polyamoröse Community sich vielleicht besser supporten oder voneinander lernen? Also, weil du ja so ein bisschen die Brücke auch bildest, hast du da Ideen?
Ja, also ich finde, dass sie überhaupt miteinander gemeinsame Veranstaltungen machen, total wichtig. Also weil auch jede Community für sich abgeschlossen ja auch eine Bubble bilden kann. Und in diesen abgeschlossenen Bubbles, die nicht mehr durch andere Impulse befruchtet werden können, halt auch leicht destruktive Verhaltensweisen ja nicht mehr reflektiert werden. Also ich finde das einfach sehr befruchtend, wenn da einfach zwei Communities miteinander in Verbindung treten, die sagen, hey, erklär mir doch mal deine Community, wie die funktioniert. Und ich erkläre dir meine, weil das ja auch immer Selbstreflexionsprozesse sind. Also da finde ich, dass es zum Beispiel das Love is Love von Pan und von Biene gibt. Da passiert das und auch in Workshops und ich finde das total bereichernd. So. Und natürlich sind Communities, wenn sie sich zusammentun und ähnliche Ziele verfolgen, auch politisch stärker. So, also das wünsche ich mir einfach auch, dass sozusagen die, gerade die bisexuellen Community und die polyamore Community einfach ihre Schnittmengen auch wieder ein bisschen mehr betonen und sagen, natürlich muss nicht jeder, der bi ist, auch polyamor leben oder umgekehrt, ne, so, das wäre Quatsch, aber dass sie einfach sagen, wir haben diese Schnittmengen und wir versuchen damit gesellschaftlich einfach mehr Durchschlagskraft zu haben, sichtbarer zu werden, weil ich finde, dieses Schamgefühl habe ich in beiden Communities erlebt, dass sie sich im Grunde irgendwo auch ein bisschen schämen für diesen Vorwurf der Promiskuitivität. Und da wünsche ich beiden, dass sie sich zusammentun, vielleicht Workshops machen oder Kongresse und einfach sagen, hey, damit beschäftigen wir uns. Also ich habe auch ich war jetzt auf dem Biene Frauentreffen und habe einen Workshop angeboten zu Scham in der Sexualität. Und das hat ganz viel in Bewegung gesetzt. Also bei mir persönlich, aber auch von dem, was ich so an Rückmeldungen bekommen habe, war das richtig gut. Und ich wünsche mir auch manchmal Räume, wo einfach Menschen, ob sie jetzt polyamor leben oder wie, einfach sagen können, wir treffen uns auch und haben ein Experimentierfeld für Sexualität über 18. So, also für Menschen, die über 18 sind, dass die auch miteinander experimentieren und das auch nochmal in eine Gruppe tragen und ein Feedback bekommen. Dass sowas möglich ist, das wünsche ich mir einfach. Und ich finde beide Communities dafür eigentlich gut geeignet. Und ich erlebe das tatsächlich auch oft auf dem Pulli-Treffen, dass eigentlich Menschen hinkommen und sagen, oh, ich bin voll bedürftig auch. Ich habe einen Hunger nach Sexualität, nach Beziehung, nach Kontakt, nach Verbindung. Und ich wünsche mir den, und dass es auch mal über das Reden hinausgehen darf, ins Praktische. Ja. So, das wünsche ich mir, ja.
Finde ich gut, weil man kann, wenn man sich mit Polyamorie beschäftigt, sehr viel in Theorien stecken und dann fühlt man den Körper ja gar nicht mehr. Also interessanter Ansatz. Chris, hast du noch eine abschließende Frage?
Nee, ich glaube nicht. Wir haben lange geredet, länger als ich dachte.
Ja, ich fand es sehr spannend.
Also danke für das Gespräch. Ja, ich fand es auch sehr spannend. Ja. Hast du denn noch eine abschließende Frage, Paula?
Abschließende Frage weiß ich nicht, aber wir können gerne zu unserem Werbeblock kommen. Also Susa, wenn du Veranstaltungen hast, die du empfehlen möchtest oder Links oder Projekte, wie auch immer, kannst du das gerne machen und dann verlinke ich das natürlich in den Shownotes.
Genau, also unter polytreff-berlin.de findet ihr auch so die Infos, also auch zum Beispiel zum Wohnprojekt, wenn es da Neues gibt oder unseren Veranstaltungen. Was ich noch sehr jedem ans Herz legen möchte, ist ein Artikel über Polynormativität.
Ah, wow.
den finde ich nämlich total gut. Den findet man auf beziehungsgarten.de, weil er ganz viele der Dinge, über die wir heute gesprochen haben, einfach aufgreift und auch ja so die gesellschaftlichen Annahmen dahinter erklärt. Den finde ich selber total wichtig und lese ihn auch immer wieder mal. Ja, das ist eigentlich so meine Empfehlung für alle Menschen, die Polyamor leben, sich wirklich diesen Artikel zu Herzen zu nehmen, nicht nur zu lesen, sondern auch ihn zu verstehen und ja, damit einfach sich auseinanderzusetzen. Was sie dann draus machen, ist natürlich jedem selbst überlassen.
Ja, ich habe auch noch eine Empfehlung, und zwar gibt es eine kanadische Bloggerin, und die schreibt auch Zines, und sie heißt Clementine Morrigan. Und hat zum Beispiel zum Thema Trauma und Polyamorie, was da für Herausforderungen auf einen zukommen, wie man damit umgehen kann, sehr persönlich geschrieben. Und als ich ihre Texte gefunden habe, dachte ich mir, toll, hätte ich das mal vor 5 Jahren gehabt. Daher kann ich das vor allem Leuten empfehlen, die von sich wissen, dass sie eine Traumageschichte haben oder mit Trauma strugglen. Und vielleicht sich auch fragen, warum scheint für alle anderen Polys das irgendwie leichter lösbar zu sein, die ganzen Probleme. Und ich hänge da immer noch nach und ich schaff's nicht, mich da irgendwie wiederzufinden. Und ich habe ganz große Zweifel. Dann kann es sein, dass Clementine Morrigan eine gute Anlaufstelle ist. Genau. Und ich weiß nicht, ob Chris noch, noch was empfiehlt.
Ich habe keine Empfehlung.
Okay.
Immer schön großes B hören.
Genau, ja, natürlich. Es kommt auch bald mehr. Ein Thema, das schon länger auf der Liste steht, ist Bisexualität und BDSM. Ja, ein anderes Thema, das sich Chris schon seit Jahren wünscht, ist Bisexualität und Feminismus. Das werden wir dann hoffentlich auch bald angehen.
Seit Jahren. Aber es ist schön, das so zu hören, seit Jahren. Wenn ich mir das schon seit Jahren wünsche, müssen wir das ja auch schon seit Jahren machen.
Ja, das klingt natürlich nach viel mehr, als wir jetzt vielleicht gemacht haben, aber ist ja auch egal, genau, das ist dein Wunsch, ich habe ihn nicht vergessen und irgendwann wird er bestimmt auch in die Tat umgesetzt.
Das wird bestimmt spannend.
Ja, genau. Gut, dann vielen Dank, ja. Susa, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und auch den ZuhörerInnen. Ich freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Großes B.
Ja, dann auch ganz vielen Dank an euch für die Zeit und für die Möglichkeit, hier zu sprechen und auch sichtbar zu werden mit beiden Themen. Das bedeutet mir viel. Danke euch.
Das ist erfüllend zu werden.